Hallo liebe Nadeln und Rillen, Freundinnen des aktiven Hörens und Tierpaten der Ohrwürmer. Wir sprechen wieder über Schallplatten. In diesem Podcast geht es auch um die Musik auf den schwarzen Scheiben. Aber vor allem geht es um das kulturelle Beiwerk. Es geht ums Tauschen, ums Sammeln, um Werte und um Orte. Wir sprechen wieder über das schöne Knistern in der Kultur. Als Experten in all diesen Belangen ist wie immer Albrecht Albi Dornauer an meiner Seite. Albi sammelt und handelt seit Jahren mit Schallplatten. Seine Leidenschaft hat ihn schon in die entlegensten Rillen dieser Welt geführt. Mein Name ist Peter Kollreder. Los geht's! In der letzten Episode haben wir über das Sammeln gesprochen. Wie wird man Sammler? Was wird gesammelt? Und wie findet man überhaupt, was man sammelt? Musikalischer Austragungsort der Überlegungen war Österreich. In dieser Episode reisen wir weiter weg. Es geht nach Japan. Das Land ist einzigartig, was den Umgang mit Schallplatten betrifft. Deshalb ist es ein guter Ort, um unser zentrales Thema dieser Episode zu begleiten. Das Handeln von Schallplatten. Wenn wir über das Handeln sprechen, dann geht es zwangsläufig auch um Werte, Angebot und Nachfrage. Wie hoch ein Gut gehandelt wird, kann viele Ursachen haben. Ein Beispiel. Persönliche Gründe. Sie haben den Vorteil, dass der persönliche Wert stark vom Marktwert abweichen kann. Was mir wichtig ist, kann anderen sehr egal sein. Gleichzeitig ist die persönliche Verbindung wohl die stärkste Motivation, einen höheren Preis zu zahlen. Noch ein Beispiel. Der Wunsch nach Vollständigkeit einer Sammlung. Das Spiel ist erst zu Ende, wenn das Puzzle fertig ist. Die Chance ist groß, dass andere Sammler dasselbe Puzzle fertigstellen wollen. Rares ist somit auch für andere rar. Der Preis steigt. Oder das spekulative Handeln. Ziel ist eine zukünftige Preissteigerung der Ware. Das ist eine Wissenschaft für sich. Wie gesagt, viele Gründe. Albi kennt diese Thematik aus der Praxis. Bitte sehr.
Prinzipiell ist der Wert einer Platte immer das, was jemand anderer bereit ist, dafür zu bezahlen. Also für manche Leute sind 30 Euro schon zu viel, für andere sind 300 nicht zu viel. Also das ist so, ich kann nur als ein Beispiel, letzte Woche hat mir jemand eine brasilianische Fußballplatte, wo nur Gerede drauf war, es war von der Fußball-WM 1960 in Brasilien, eine sehr schöne Platte, Brasilien ist Weltmeister geworden, auf der Platte drauf war nur der Radio-Kommentator, der halt den Weg Brasiliens bis zum Weltmeistertitel begleitet hat. Die Platte musikalisch inexistent, weil es ist nur Gerede drauf, es ist portugiesisches Gerede drauf, Wert von der Aufnahme her, 0 oder 1 Euro. Und so viel habe ich in etwa auch dafür bezahlt. Weil ich habe sie gekauft, ein lässiges Cover, das brasilianische Fußballteam. Jetzt schreibt mir jemand an, er sammelt Platten von Fußballnationalteams aus dem Jahr, in dem sie Weltmeister worden sind und ihm fehlt noch 1954 und oder 56 und 1960. Irgendwie sowas. Und ich habe halt genau diese brasilianische Platte, die er schon so lange sucht. Und ich sage so, aha, ja, schön, was bietest du? Was würdest du dafür bieten? Und er sagt, 100 Pfund. Und ich denke mir, ja, super, natürlich kannst du die haben. Also ganz abgesehen vom, natürlich freue ich mich über 100 Pfund, aber in dem Fall war der Wert für ihn 100 Pfund. Wenn du sie aber wahrscheinlich auf einem Flohmarkt ziehst oder in einem Geschäft, dann ist wahrscheinlich der Wert 5 Euro oder 3 Euro oder 1 Euro, weil sie, also der Wert ist immer schwer zu beziffern. Weil es gibt den persönlichen Wert, was ist dir, mir haben schon Leute Platten abgekauft, was weiß ich, das Open Air Festival XY, weil sie sich dort kennengelernt haben. Ein Ehepaar. Sie brauchen unbedingt diese Platte, koste es, was es wolle, weil aber das sind halt so persönliche Sachen. Es gibt natürlich dann schon noch einen internationalen Plattenmarkt, wo es halt um Seltenheit geht und um hohe Summen oder so. Und Da geht es dann um Audiophilie bei den einen und um Obskurität bei den anderen. Oder es geht dann, was weiß ich, darum, von einer Band wie von den Beatles, eine jede Platte, die je erschienen ist, das sind dann mehr so wie Briefmarkensammler oder so, also wo es gar nicht mehr um die Musik geht, sondern halt nur noch man will, das sind Komplettisten, die dann halt jede Aufnahme wollen und so. Also es ist so, warum Leute was sammeln, das sind die Gründe wahrscheinlich so vielfältig wie halt die menschliche Psyche.
Zum Sammeln gehört der Handel von Vinyl. Ich habe mit John Stewart gesprochen. Er kennt den Handel seit Jahrzehnten. Er erzählt uns, wie er die Marktveränderung wahrgenommen hat.
I grew up in the countryside in Scotland and there was 5 record stores in the town of 30,000 people. I mean, I don't think there's even a record store in that town anymore. I mean, it's really radically different.
John hat selber in einem Plattenladen gearbeitet. Er hat erlebt, wie sich der Wert von Platten verändert hat, als ein neues Medium aufgekommen ist. Die CD. Er erzählt, dass die Menschen die Schallplatten verscherbelt haben. Sie wurden eingetauscht gegen CDs. Teilweise wurden sie sogar einfach nur gegen einen Kredit beim Geschäft getauscht. Für CDs, die man vielleicht irgendwann in der Zukunft einmal haben möchte. Und ganze Sammlungen wurden Wohltätigkeitsorganisationen übergeben oder landeten am Flohmarkt. Diese Veränderungen im Handel haben auch das Sammeln verändert. Wie gesagt, diese beiden Aspekte gehören zusammen. Ändert sich ein Faktor, hat das Auswirkungen auf den anderen. Zum Beispiel sind die Preise von Vinyl gefallen, als die ganzen Platten gegen CDs eingetauscht wurden. Es waren zu viele am Markt. Heute hat sich der Markt gewandelt. Das Internet hat die Verfügbarkeit radikal verändert. Gehandelt und gesammelt wird international. Deshalb sinken die Preise nicht mehr, sie steigen. Diese Verfügbarkeit hat es vor dem Internet nicht gegeben. Der Handel war exklusiver. Es herrschte eine andere Dynamik. Albi?
In the past, if you saw one record, you could not be sure that you will ever see it again. And if you see it one time, buy it or regret it later.
Die Handelszonen sind größer geworden, die Handelswelt vernetzt. Die Gefahr, etwas bereuen zu müssen, ist kleiner geworden. Was die Handelstätigkeiten betrifft, waren große Inseln immer schon besonders. Und so auch Japan. Unsere Reise beginnt.
Ist jetzt nicht wie in Europa, wo dann halt zwischen den Ländern die LKWs herumfahren oder so, sondern in Japan ist einfach, wenn das mal dort ist, dann bleibt es auch dort. Und gerade in den 90er Jahren, wo in Europa die Vinylindustrie aufgrund der Marktdominanz der CD komplett am Boden waren, so wie wir in der ersten Folge gesprochen haben, und die Japaner haben unglaubliche Mengen an amerikanischen, nordamerikanischen und europäischen Lagern und Shops aufgekauft, und all diese Platten finden sich in Japan und sind immer noch dort. Und sie schätzen, dass 90-95% der Schallplatten Jamaikas in Japan sind. Also es ist wirklich der gesamte, wie sagt man, Volksschatz der Jamaikaner, das schwarze Gold der Jamaikaner ist über die letzten 20 Jahre, 25 Jahre von Japanern aufgekauft worden.
Jetzt sind wir in Japan angekommen.
Und da ist Japan wirklich einzigartig, wahrscheinlich eben auch durch diese Insellage, dass sich der japanische Markt eigentlich komplett getrennt vom Weltmarkt entwickelt hat. Also sowohl was den Geschmack angeht, natürlich sind dann große Popstars wie jetzt die Beatles oder dann später, was weiß ich, Madonna, Elton John, natürlich gibt's gibt es das auch in Japan. Aber es hat sich trotzdem durch diese abgeschiedene Insellage sowas wie ein eigener Geschmack entwickelt.
Albi, warum haben Japan und die Vinylschallplatte ein besonderes Verhältnis?
Einerseits, die Schallplatten, die dort produziert worden sind, sind von der Audioqualität extrem hoch, aber auch haben sich die Japaner einfach immer sehr viel dazu einfallen lassen. Also die japanischen Platten sind jetzt nicht nur von der Audiophilie sehr hochwertig, sondern genauso gibt es in Japan diesen Obi-Stripe. Der Obi-Stripe ist einfach so ein Papierstück, was noch so übers Cover drüber gestülpt ist, über die Seite.
John Stewart ist auch fasziniert von diesen Obi-Strips. Er besucht Japan schon seit vielen Jahren. Er ist Kenner der Kulturszene und kann uns mehr über die Faszination der Papierstreifen erzählen.
So, most people, if you're a David Bowie collector, would want the first press of the UK release. So, I had those, but sold them. And what I really wanted was the Japanese edition. So the Japanese edition has a paper strip down the side that is an advertisement for the record. Quite colourful, eye-catch, and sometimes there's items from the back catalogue printed on the back side. The price is listed on the obi strip. When you open the record, there is a booklet inside. There's always a booklet. And it's usually got the lyrics in Japanese, some pictures, the lyrics in English. Sometimes the booklet's 8 pages. Some of the Kiss records that a friend of Albi and I, Marco, collects are lavishly packaged with posters, fake Kiss masks. I mean, lots of additional features that you wouldn't get in a Western release. You know, you're lucky in some of the Western releases from the 70s to have got a printed inner bag. Quite often the record companies in the 70s or 80s used the inner bag to advertise other products on the label, and it had nothing to do with the artist. You know, get pictures of Bing Crosby, Jim Reeves and Elvis Presley inside an AC/DC record or something. I mean, it was just like, what the hell? Whereas the Japanese one focused on a product that highlighted the artist. I mean, they're always sealed in plastic bags as well, which probably helped preserve the records. I mean, I'd always remember going to the US and finding records that were really quite rare, but were just totally trashed. Whereas in Japan, they were always shipped in a sealable plastic bag. So people had them at home before PVCs were popular, in a sealed bag, which probably preserved them better than anything.
Die Obi-Stripes waren also Teil der japanischen Veröffentlichungen, die meistens opulenter ausgefallen sind als die europäischen. Die Qualität der Verpackung war besser und auch das Handeln in Japan war anders wie in Europa.
Trading with the record store is a bit complicated. They have some odd rules. This is one of the reasons I think the Japanese come to Europe to buy stuff. So, not right. If Albi run a record store, I could go in with 5 records. I give them to him. He gives me 5 in exchange. You can't really do that with chain stores in Japan. You actually have to sell them to the store. You fill in a complicated form. And then with the money that they give you, you give it back to them and get the records. And there's taxation and stuff involved in it. So I think one of the reasons that people come to Europe is they can swap records in a trading style.
Die japanischen Händler haben deshalb nicht so lange gewartet, bis jemand zu ihnen kommt. Sie sind in die Welt und haben gekauft, viel gekauft.
In den 90er Jahren eigentlich schon hat es den beliebten japanischen Studentenjob des Platteneinkäufers gegeben. Und das waren einfach junge Studenten, die mit Büchern und Enzyklopädien voll europäischer Platten durch Europa gefahren sind und mit der nach oben offenen Kreditkarte für japanische Läden seltene europäische Platten gekauft haben.
So it was 94, 95, 96. I was in the Netherlands visiting a friend because he did techno parties. And just by chance, on a Sunday as a chill out, we ended up at the Utrecht Record Fair on a Sunday. And that was the first place I saw a stall that was just loaded with Japanese pressings. But what was noticeable amongst the people there, there were quite a lot of Japanese people buying. And the number of young guys going about with a trolley bag, like a DJ bag, they were obviously trading and selling. And I had been told by a number of people that shops in Japan hired people to go to Europe and America to buy up stock for the shop, basically.
John erzählt, wie junge Japaner auf Märkten gesehen hat, die mit Koffern ausgerüstet Platten eingesammelt haben, sie nach Japan zu bringen. Als selber dann nach Japan gereist ist, war es gar nicht so einfach, die Plattenläden zu finden. In Japan werden Indexe von Plattengeschäften gedruckt. In ihnen findet man Telefonnummern und Adressen. Die Läden sind schwer zu finden, weil sie meist kein Straßenlokal besitzen, sondern irgendwo im Haus zu finden sind. Den Indexbüchern wurden deshalb Karten zur Orientierung beigelegt. Handgezeichnete Karten. Professionell gemacht, aber für einen Nicht-Japaner eine Herausforderung. John hat die Situation erlebt, vor nicht einmal 15 Jahren.
So it was like a telephone book that you pay to be in. The record shops are not at street level, generally speaking. They will be on the 10th floor of a nondescript building, or the third floor at the back of a small mini mall, a basement. So the book was published to help Japanese people find the records. And to save money, they didn't use real maps. So the maps are professionally drawn. You know, they're not like badly hand-drawn, but they're approximations of an area of the city, and they've got numbered spots. So you have to try and align this hand-drawn map with a real map to try and find the places. So it's all in Japanese. And when I first went, a friend had these books. They were published annually. So he would photocopy pages from the books for me. So occasionally he would give me pages of the book of places I was going to go to that he had never been to. I mean, they were the worst ones. At least when this guy said, you know, he'd been to this part of Osaka, he could describe there's a 7-Eleven, there's this shop, there's that shop. But in the times I went to places he had never been to, I mean, especially in the countryside, it got better because things became more multilingual. But I mean, it was dramatic.
Die Wege zu den Platten, diese Geschichten. Das verleiht den klingenden Scheiben, die man dabei ersteht, einen besonderen Wert. Also, Japan und die Schallplatten. Das ist eine ganz besondere Beziehung. Danke, John. Danke, Albi. Jetzt am Schluss möchte ich noch eine andere Position aufzeigen. Manchmal kann auch ein besonderer Wert entstehen, wenn die Dinge leistbar werden. Die andere Richtung also. Es geht um die Kunst am Cover der Platten. Das Audioversum hat dem Thema eine ganze Ausstellung gewidmet. Stefan Sagmeister erklärt es uns am Beispiel Andy Warhol.
Sticky Fingers Albumcover vom Andy Warhol ist ein originaler Warhol, der auch heute noch für $30, weil sie in solchen Millionenauflagen auch damals mit dem originalen Reißverschluss gedruckt worden sind, gemacht worden sind, die sind also auch heute noch für $30-50 zu erhalten. Und es ist auch heute noch ein besserer Warhol, wie viele Warhols, die von Sotheby's für Millionen versteigert werden.
Die Stückzahlen des Handels können also den Zugang zu Kunstwerken demokratisieren. Zumindest bei den Vinylcovers, denn die sind im besten Fall als Kunstprodukt gedacht. Wir haben über das Handeln gesprochen und über Japan. Das nächste Mal ziehen wir in den Osten. Die Musikauswahl in diesem Podcast stammt von Albrecht Albi Dornauer und John Stewart. Sie finden eine Tracklist in den Shownotes. Ich freue mich, dass Sie uns zugehört haben. Dieser Podcast wird produziert vom Audioversum und kommt aus dem Hörwinkel. Das Audioversum ist die akustische Erlebniswelt in Innsbruck. Nein, eigentlich weit darüber hinaus, weil akustische Erlebniswelten sind selten. Das Audioversum wird durch eine Firma ermöglicht, die weltweit führend ist in der Herstellung innovativer Hörlösungen. Der Firma MedL. Bis zum nächsten Mal.
Audioversum.